Sprüche 15, Vers 18. Ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Kennst du den Elefanten im Porzellanladen? Vielleicht ist ja mancher unter uns. Ein solcher Elefant im Porzellanladen ist natürlich ein Bild, der stößt überall an und hinterlässt ein Werk der Zerstörung. So ist ein zorniger Mensch. Er tobt, schreit, provoziert und verletzt. Manchmal ist er auch innerlich zornig, aber irgendwann bricht es wie eine Eruption beim Vulkan aus, der angestaute Zorn. Und nur schwer kann man einen zornigen Menschen beruhigen. Der König Saul, dem hat die Musik geholfen, die David gemacht hat. Aber irgendwann ist der Zorn und die Eifersucht gegen David ausgebrochen, er hat den Speer auf ihn geworfen. Da hat die Musik beruhigend gewirkt. Wohl dem, der die Ruhe hat, einen Zornigen zu beruhigen und auch die Geduld hat, einen Streit zu schlichten. Oh, die Streitschlichter, die haben keine leichte Position. Es gibt heute ja sogar den Beruf der Mediatoren, etwa bei Ehestreitigkeiten. Wenn die dann zwischen die Fronten geraten, sind sie nicht zu beneiden. Aber wie wunderbar, wenn sie Erfolg haben, wenn ihr Bemühen Frucht bringt und der Streit nicht weiter eskaliert, sondern zur Ruhe kommt. Wenn ein Zorniger sich beruhigt und von seinem Streit ablässt. Auf Menschen, die das tun, diese Schlichtung von Streit, liegt der Segen des Herrn. Für uns gilt, sei kein Hitzkopf, sondern ein Friedensstifter. Lass ab vom Zorn, der dich und andere zerstört. Eine einzige Ausnahme ist der heilige Zorn, wo es um Gottes Ehre geht. Aber meistens ist unser Zorn menschlich, egoistisch, durch Verletzungen, Beleidigung, Rache und Ähnliches. Und da sollten wir nicht uns verführen lassen, sondern diesem ein Ende machen und beten, dass der Herr einen solchen unheiligen, zerstörerischen Zorn aus unserem Leben wegnimmt. Das war einigen Hinweise zu Vers 18. Ein zorniger Mann, das richtet genauso sich natürlich an Frauen, dieser Aufruf. Ein zorniger Mann richtet Zank ein geduldiger aber stillt den Streit. Wir gehen weiter zu Vers 19. Jetzt geht es wieder ums Thema Faulheit. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Weg der Aufrechten ist wohlgebahnt. Was bewirkt eine Dornenhecke? Denk mal an das Märchen vom Dornröschenschloss. Da war in 100 Jahren, so sagt es das Märchen, eine Dornenhecke rumgewachsen. Die war undurchdringlich. Und nur der eine Prinz, ja, der die Aufgabe hatte, in diesem Märchen Dornröschen von seinem Schlaf zu befreien, der kam hindurch. Alle anderen sind gescheitert. Aber wir wollen jetzt nicht über Märchen reden, sondern über die Realität im Leben. Was bedeutet, was symbolisiert hier die Dornenhecke? Nun, man sieht, man kommt nur schwer hindurch. Ich bin ja oft im Wald und wenn ich quer durch den Wald laufe, dann kommen oft solche Dornenhecken. Brombeeren kann man im Herbst essen, aber sonst ist das so ein undurchdringliches Geflecht. Man verletzt sich, man blutet, Stacheln können sich ins Fleisch bohren und das tut weh. Ich verstehe diesen Vers so, dass die Dornenhecke ausdrückt, dass man nicht vorankommt, dass man dauernd gebremst ist, dass jede Bewegung wehtut. Und so ist der faule Mensch. Er hängt in seiner Faulheit fest. Er bewegt sich nicht, weil man sich ja wehtun könnte. Er ist einfach faul. Und das soll nicht sein. Wir sollen die Hindernisse überwinden in der Kraft des Herrn. Wir sollen auch die Trägheit überwinden, denn Trägheit ist auch eine Art von Sünde. Nicht nur, wenn man was Falsches tut, sondern auch, wenn man nichts tut. Wenn man es tun könnte und tut es nicht, so wird es auch zur Sünde. Also Faulheit ist Sünde. Was anderes ist, wenn ein Mensch krank ist und nichts tun kann. Aber ansonsten sollen wir die Arbeit tun, die der Herr uns zeigt. Der Aufrichtige, so steht es hier, der geht dagegen auf den gebahnten Weg. Er dient fleißig seinen Mitmenschen und dem Herrn. Er lässt sich nicht durch Ausreden lahmlegen. Ach, die Dornen stechen zu, ich kann da nicht hindurch. Sondern mit der Kraft des Herrn geht er voran, von Sieg zu Sieg und tut treu seine Arbeit. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Weg der Aufrechten ist wohlgebahnt. Der Herr wird dort die Hindernisse wegräumen und ihm den Sieg schenken. Vers 20. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, ein dummer Mensch aber verachtet seine Mutter. Wie kann man seinem Vater, seinen Eltern Freude machen? Indem man auf ihre Worte hört und sie nicht in den Wind schlägt. Indem man sich vom Bösen fernhält, denn gute Eltern möchten immer das Beste für ihre Kinder. Bleib weg vom Weg der Bösen. Indem man fleißig ist und kein Faulenzer. Das fängt ja schon in der Schule an und setzt sich dann fort im Beruf. Und vor allem, indem man nach göttlicher Weisheit strebt. Gläubige Eltern, denen ist ein Großgebetsanliegen, dass die Kinder möglichst früh zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommen und dass ihr Leben in die richtige Bahn geht, dass es sinnvoll ist und geleitet vom Heiligen Geist. Es ist Sünde, die Eltern zu verachten, die einem das Leben geschenkt haben und die einen großgezogen haben. Natürlich gibt es manchmal gestörte Eltern-Kind-Beziehungen, aber trotzdem, selbst schlechte Eltern sind immer noch Eltern, denen wir das Leben verdanken. Wir sollten barmherzig auch mit solchen umgehen und umso dankbarer sein, wenn wir gute und vielleicht sogar gläubige Eltern haben oder gehabt haben. Das heißt, nicht ohne Grund in den 10 Geboten, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, in das der Herr dich stellt. Verachte sie nicht, sondern sorge für sie, wenn sie alt geworden sind. Vergiss sie nicht, schiebe sie nicht ab irgendwohin. Manchmal geht es nicht anders, dass man es daheim nicht mehr machen kann, die Pflege. Aber solange es geht, sollte man ihnen auch einen Platz zu Hause ermöglichen. Sie nicht aus der Familie und gewohnten Umgebung herausreißen. Und wenn sie in ein Pflegeheim müssen, dann ein möglichst gutes wenigstens. Aber es geht darum, was hier in Vers 20 steht, ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, ein dummer Mensch aber verachtet seine Mutter. Verachte niemals deine Eltern, die dir das Leben geschenkt haben, die dich erzogen haben und die dich auch hoffentlich zum Herrn hinführen, wenn sie gläubig sind. Vers 21 in Sprüche 15. Narrheit ist dem Unverständigen Freude, aber ein verständiger Mann geht den geraden Weg. Liebe Freunde, wenn die Narrheit dem Unverständigen Freude macht, dann ist es schlimm um ihn bestellt. Es ist ja schon schlimm genug, wenn man narr ist, wenn man töricht ist, dumm ist. Aber wenn einen das noch freut, oh, ich bin so ein großer Narr, dann ist es doch sehr, sehr traurig. Es gibt ja regelrechte Narrenvereine. Kennt ihr sowas auch in eurem Ort? Die lassen da so, wie man so im Volk sagt, Entschuldigung, einmal im Jahr richtig die Sau raus und danach tun sie wieder Buße, wenn sie es tun. So in katholischen Gegenden. Müssen dann das Bußsakrament nehmen, um sich zu reinigen von den Sünden, die sie während der Faschingszeit tun dürfen. Ja, was für ein Spott wird hier mit Gott und seiner Vergebung getrieben. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. In Narrenvereinen ist die Narrheit sprichwörtlich. Halte dich von solchen Treffen wie Fasching und Halloween fern, wo Menschen, ich sag mal, ihre biedere Maske fallen lassen und wirklich, man kann es nicht anders sagen, die Sau rauslassen. Machen nicht alle, aber die ganze Atmosphäre verleitet dazu, dass das viele tun. Wie viel Sünde ist da? Wie viel ungewollt gezeugte Kinder kommen in dieser Zeit zustande und werden dann oft auch noch abgetrieben? Kommt dann noch die Ermordung der Kinder dazu? Schrecklich. Ja, halte dich von Veranstaltungen fern, wo Sünde und auch Okkultismus grassieren. Nein, gehe mit Jesus den Weg, geradlinig ans Ziel. Und die Narrheit sollte einem keine Freude machen. Man sollte tiefste Trauer darüber empfinden, wenn man töricht gehandelt, gesprochen hat, gedacht hat und darüber den Herrn um Vergebung bitten und umkehren von diesem breiten Weg. Narrheit ist dem Unverständigen Freude, aber ein verständiger Mensch oder Mann geht den geraden Weg. Vers 21. Jetzt kommen wir zur Sprüche 15, Vers 22. Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Nun, man fragt sich, warum steht hier viele Ratgeber? Meine Erklärung lautet, ein Ratgeber weiß etwas. Viele Ratgeber wissen mehr. Wir haben mehr Wissen einfach, weil es viele Menschen sind, die in ihren Fachbereichen sich auskennen oder hoffentlich auskennen. Nicht immer sind sie wirklich kompetent. Oft rät ein Ratgeber etwas und andere Ratgeber widersprechen ihm. Dann wird es schwierig. Das hat Rehabeam erlebt. Der hat erst die Älteren gefragt, die schon Lebenserfahrung hatten, was soll ich tun? Das war ja einer der Söhne Salomos, der dann die Nachfolge angetreten hat, die Thronfolge. Und die Älteren haben gesagt, er soll schonend mit dem Volk umgehen, ihnen nicht zu große Lasten auferlegen. Wir lesen das in 1. Könige 12. Und was hat er dann getan? Dann hat er gesagt, okay, und jetzt frage ich noch die jungen Ratgeber, seine Altersgenossen, also junge, unerfahrene Männer waren das. Und die haben gesagt, leg noch mehr Lasten auf das Volk, hol heraus, was geht. Und dann, auf wen hat er gehört? Auf diese Jungen, die das Volk noch mehr knechten wollten. Und was ist passiert? Die Folge war die Reichsteilung in Nord- und Südreich aufgrund dieses falschen Rats. Natürlich hat es auch Gott zugelassen, aber die äußere Ursache war, dass er auf die falschen Ratgeber gehört hat. Und deshalb gilt, wenn du mehrere Ratgeber hast, vielleicht auch in deinem Leben, höre sie alle an, was sie sagen, aber dann prüfe selber anhand des Wortes Gottes, an Gottes Maßstab gemessen. Und nicht, wer dir vielleicht schön redet oder mit wem du enger befreundet bist. Der, mit dem du enger befreundet bist, ist vielleicht nicht der beste Ratgeber, vielleicht viel unerfahrener als der andere. Achte darauf, wer mehr Weisheit hat, mehr Lebenserfahrung, mehr Gottesfurcht, und dann prüfe alles, stimmt das mit der Bibel überein oder nicht. Das ist mal ein einfaches Beispiel, was viele bewegt. Ja, da fragt ein junger Mann einen Ratgeber, einen Seelsorger, soll ich dieses Mädchen heiraten oder ist es nicht die richtige? Und er sagt, nein, ihr passt nicht zusammen, lass es lieber bleiben. Aber eigentlich hätte er sie schon gern. Dann fragt er einen anderen und noch einen, bis dann einer sagt, ja doch, ich könnte mir das vorstellen. Und was tut er dann? Er hört auf den, der seinem Wunsch entspricht und heiratet sie. Und was passiert? Es geht schief, sie sind viel zu unterschiedlich. Ja, hätte man hier auf erfahrene Ratgeber gehört, wäre man nicht hineingetappt. Oder anderes Beispiel auch in diese Richtung. Ein gläubiger Mann, ihm gefällt ein ungläubiges Mädchen und dann heiratet er die, obwohl es Gottes Wort widerspricht, zieht nicht am Fremden, auch mit den Ungläubigen. Und es geht auch schief, weil die sich nicht bekehrt und er kommt immer weiter vom Glauben weg und am Schluss sind sie so verkracht. Du hast mich vom Glauben weggebracht und so weiter, diese Vorwürfe, dass es auch gescheitert ist. Wenn wir Ratgeber haben, und das dürfen wir durchaus, man nennt es heute Seelsorger, dann sollten wir auf ihren Rat durchaus hören, aber diesen Rat doch, bevor wir ihn umsetzen, anhand der Bibel prüfen. Und wenn wir unsicher sind, vielleicht noch ein Zweitgutachten einholen, wie man in der Medizin sagt, aber hier von einem anderen Seelsorger und Ratgeber, und nichts überstürzen. Es darf niemals Gottes Wort und Willen widersprechen, was wir tun. Ich kenne auch noch andere Fälle. Da gibt es Leute, die gehen von einem Seelsorger zum nächsten, bis sie wirklich ja auch hier die Antwort bekommen, die sie hören wollen. Aber das ist falsch. Wenn dir jemand deutlich sagt, gehe nicht in das fremde Land, sorge für deine kranken Eltern, ist das ein eindeutiger Rat. Da brauchen wir nicht so lange suchen, bis einer sagt, ja, lass die Eltern sitzen und geh woanders hin. Das widerspricht dein Gottes Willen. Also auf den richtigen Rat sollte man hören. Soweit in aller Schwachheit einige Gedanken zu Vers 22. Wo keine Beratung ist, Da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Wir dürfen durchaus mehrere fragen, aber der letzte und endgültige Maßstab ist Gottes Wort, die Bibel selber. Vers 23. Es freut einen Mann, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann. Und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Wir haben noch einiges vor uns. Ein bisschen schneller fassen. Also, die Frage ist, konntest du schon einmal jemandem helfen? Hattest du zutreffenden Rat bereit? Jetzt bist du selber der Ratgeber in diesem Vers hier. Wurden Menschen durch deine Worte gesegnet? Wenn ja, dann erfreut das ihr Herz und auch dein Herz. Wichtig ist vor allem, dass das richtige Wort zur richtigen Zeit gesagt wird. Das eine Mal braucht jemand ein Wort des Trostes, wenn er niedergeschlagen ist. Das andere Mal braucht er aber eine liebevoll ausgesprochene Ermahnung. Alles zu seiner Zeit. Ein weiser Mensch wird beides annehmen. Er wird dankbar sein für den Trost, aber auch für die Ermahnung, weil sie ja zum Besten dient. Bete, liebe Seele, um das richtige Wort und den richtigen Zeitpunkt, wenn du jemand hilfst und einen Rat gibst. Es freut einen Mann, wenn sein Mund eine richtige Antwort geben kann. Und wie gut ist ein Wort, das zur rechten Zeit gesprochen wird. Sprüche 15, Vers 24. Der Weg des Lebens geht aufwärts für den Einsichtigen, damit er dem Totenreich entgeht, das drunten liegt. Die Welt mit ihrer Sünde zieht uns nach unten. Sie will uns immer wieder nach unten ziehen. Auch Gläubige können von Sünde angefochten werden. Lass dich nicht von ihrem Sog erfassen. Das ist wie wenn man in ein Gewässer kommt und da ist so ein Wirbel, ein Sog. Da darf man nicht hineingeraten. Wegschwimmen davon. Deshalb heißt es zum Beispiel auch, flieht vor der Unzucht. Eine besonders schlimme und verbreitete Sünde. Stell dich dem entgegen, indem du dich gründest auf das feste Fundament Jesus Christus und sein Wort. Dann wirst du seine Kraft empfangen. Bei Jesus findet dein Leben Halt. Aber ohne Jesus bist du dem Totenreich verfallen. Jesus ist der Fürst des Lebens und der Erstling der Auferstandenen, der nie mehr stirbt. Das war zu Vers 24. Der Weg des Lebens geht aufwärts für den Einsichtigen, damit er dem Totenreich entgeht, das drunten liegt. Sprüche 15, Vers 25. Das Haus der Stolzen reißt der Herr ein, aber den Grenzstein der Witwe stellt er wieder auf. Stolze Menschen fühlen sich wie die Herren der Welt und sie führen sich auch so auf. Ich bin der Beste, der Stärkste, ich kann das. So treten sie auf. Ohne Skrupel verschieben stolze Menschen oftmals den Grenzstein der Armen, etwa der wehrlosen Witwe. Das heißt, man erweitert sein Grundstück auf Kosten des anderen. Ganz praktisches Beispiel, passiert auch heute. Aber sie sollten sich nicht täuschen. Gott ist ein lebendiger Gott, der für die Schwachen und Wehrlosen eintritt. Er stürzt den Stolzen vom Thron, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. So heißt es im Wort Gottes. So sollen sich alle stolzen Menschen warnen lassen. Und auch wir, wenn wir in der Gefahr stehen, stolz zu werden. Bleibe in der Demut des Herrn, hebe nicht ab, wenn du irgendwelche Höhenflüge hast, sondern erkenne, dass alles dir vom Herrn geschenkt ist. Er schenkt dir die Gesundheit, die Kraft, die Weisheit. Ohne ihn können wir nichts tun. Und der Herr schafft auch Recht und Gerechtigkeit für die Wehrlosen. Etwa hier als Beispiel die Witwe oder die Waisen werden oft genannt. Der Herr ist ihr Beistand. Das Haus der Stolzen reißt der Herr ein, doch den Grenzstein der Witwe stellt er wieder auf. Vers 26. Ein Gräuel für den Herrn sind die Anschläge des Bösen, aber rein vor ihm sind freundliche Worte. Liebe Seele, halte dich von den Anschlägen des Bösen fern. Sei ein Kind des Lichts und nicht der Finsternis. Deshalb sollte ein Christ auch nicht das Nachtleben pflegen, sondern den herrlichen Tag genießen, wo die Sonne scheint oder immer wieder aufgeht, wenn es auch Regentage gab. Sei auf das Wohl deines Nächsten bedacht und nicht auf sein Verderben. Und schenke deinen Mitmenschen ein freundliches Wort. Ob es die eigene Familie ist, guten Morgen, wie geht's euch, ich habe euch lieb. Und das sollte auch von Herzen kommen. Oder steht man so auf, morgen ist Frühstück noch nicht fertig. Ja? Kennt ihr sowas? Und wie steht ihr auf? Wie stehe ich auf? Also ich versuche meiner Frau jeden Morgen ein freundliches Wort zu sagen. Das gelingt mir auch nicht immer. Und es ist ja so, wie es reinschallt, so halt es auch heraus. Ne? Aber wir müssen anfangen bei uns. Es gibt Morgenmuffel. Ich habe mal ein Zimmer geteilt mit einem Bruder. Es war ein Bruder im Herrn. Ich kenne den auch gut. Geht auch in unsere Gemeinde. Der hat gleich gesagt, morgens darfst du mich nicht ansprechen. Ich sage, okay, haben wir dran gehalten. Es war auch ein freundliches Wort dann, dass man es vorher gesagt hat. Also, man muss sich auch da aufeinander einstellen und gerade aus Liebe aufeinander Rücksicht nehmen. Zum Beispiel, wenn jemand niest während dem Vortrag. Der Herr segne dich und ich wünsche dir, dass du bald wieder gesund wirst. Ja, ein freundliches Wort. Das ist die wunderbare Illustration, die der Herr schenkt bei den Vorträgen. Ich habe auch schon erlebt, wo ich über Endzeit gesprochen habe, dass dann plötzlich geblitzt und gedonnert hat. Und das haben wir auch mit aufgenommen und gesagt, guck mal, das ist ein Zeichen für die Endzeit, dass der Herr in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Also schenke deinen Mitmenschen ein freundliches Wort. Das wird sie erfreuen und ein Wegweiser zu Jesus hin sein. Wenn wir freundlich mit den Menschen umgehen, dann werden sie ihr Herz auch dem Herrn Jesus öffnen, weil wir ja seine Liebe und Freundlichkeit widerspiegeln. Und Freundlichkeit ist ein Element der neunfachen Frucht des Heiligen Geistes, gemäß Galater 5, 22. Das war zu Vers 26. Ein Gräuel für den Herrn sind die Anschläge des Bösen, aber rein vor ihm sind freundliche Worte. Sprüche 15, Vers 27. Wer sich unrechtmäßigen Gewinn verschafft, der richtet sein Haus zugrunde. Wer aber Bestechungsgeschenke hasst, der wird leben. Liebe Freunde, es gibt nichts Schlimmeres im Geschäftsleben als Korruption, Bestechung. Unehrliche Mittel führen zwar manchmal zu kurzfristigem Erfolg. Ja, die Bestechung funktioniert. Man kriegt das Grundstück, man darf da ein bisschen weiter hinbauen, man darf höher bauen und alles, wenn man da schöne Geldscheine zuschiebt. Aber langfristig gesehen ist der Schaden kolossal. Die Bestechung kommt irgendwann ans Licht. Unehrliche Geschäfte werden offenbar. Und wenn man noch ein Gewissen hat, manche verrohen und verdrängen das ja, dann ist das Gewissen belastet und kommt nicht zur Ruhe. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich hätte ehrlich sein sollen. Ich hätte auf einen Teil verzichten sollen und nicht noch gierig das auch noch dazu nehmen. Ja, also es klagt einem dann an, dieses Gewissen, und Gott zieht seinen Segen zurück. Und man hat auch oft erleben müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das sieht, dass zu Unrecht erworbener Besitz keinen dauerhaften Bestand hat. Deshalb lass die Finger von Korruption weg und betreibe deine Geschäfte ehrlich. Dann kannst du ruhig schlafen und wirst leben. Wer sich unrechtmäßigen Gewinn verschafft, der richtet sein Haus zugrunde. Wer aber Bestechungsgeschenke hasst, der wird leben. Noch 6 Verse, dann sind wir mit diesem Kapitel zu Ende. Vers 28 in Sprüche 15. Das Herz des Gerechten überlegt, was es antworten soll, aber der Mund des Gottlosen sprudelt Bosheiten hervor. Im Neuen Testament heißt es, sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das heißt, höre gut zu, wenn der andere dir etwas sagt, und dann antworte ihm mit Bedacht, mit Überlegung, mit Weisheit. Antworte ihm so, dass es hilfreich für ihn ist. Und das kann man nur, wenn man weiß, wir lieben den anderen als den Menschen, der er ist. Boshafte Menschen dagegen schäumen Böses hervor, sie provozieren und verletzen. Sie hören dem anderen eigentlich nicht zu, sondern wollen auch ihre Meinungen, ihre boshaften Gedanken loswerden. Darauf liegt kein Segen. Deshalb gilt, das Herz des Gerechten überlegt, was es antworten soll, aber der Mund des Gottlosen sprudelt Bosheiten hervor. In Vers 29 geht es um das Gebet und die Erhörung. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Wer gottlos ist, ist von Gott losgelöst. Gottlos. Er hat Gott los. Mit ihm hat Gott keine Gemeinschaft. Und der Atheist, Atheismus, der hat keinen Gott. Der behauptet, es gibt keinen Gott, aber im Grunde hat er für sich keinen Gott. Wenn er von Gott nichts wissen will, geht Gott ihm nicht nach, dass er ihn zwingen würde. Er geht ihm höchstens nach in Liebe, dass er ihn trotzdem immer wieder einlädt durch Führungen, die Gott auch dem Atheisten schicken kann, dass er umkehrt. Erst wenn ein Mensch zu Gott umkehrt, erhört Gott sein Gebet, auch wenn es ein Stoßgebet ist, das ernst gemeint ist. Es gibt Ungläubige, die Stoßgebete zu Gott richten. Herr, hilf, Herr, heile, Herr, bewahre. Wenn sie wirklich mit Gott rechnen, dann hat Gott die Souveränität, auch das zu erhören. Das möchten wir nicht bestreiten. Aber Gott erhört hauptsächlich, sage ich mal, und eben in der Regel die Gebete der Gläubigen, die ernstlich gesprochen sind. Ungläubige kann an seiner Souveränität auch hören, wenn sie anfangen, eine Gottesahnung zu entwickeln und zum lebendigen Gott zu rufen. Wobei zwischen Gottesahnung und dem lebendigen Gott noch ein Unterschied ist, das ist auch klar. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber die Erhörung der Gebete bezieht sich auf ein ernsthaftes, gläubiges Herz. Die Gebete der Gläubigen steigen auf wie Räucherwerk zu Gottes Thron und sie werden dort gesammelt, so lesen wir an verschiedenen Stellen, etwa in der Offenbarung, und zu der Zeit erhört, die Gott in seiner Weisheit bestimmt hat. Der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Vers 30. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz, eine gute Botschaft stärkt das Gebein. Andere Übersetzungen sagen, leuchtende Augen erfreuen das Herz. Das ist das Gleiche. Leuchtende Augen, ein freundlicher Blick, ein fröhliches Lächeln, wenn man Menschen einfach keine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern eine von Herzen kommende Freundlichkeit schenkt, dann geht das von Herz zu Herz und erquickt eben auch den anderen. Wenn ich dagegen den anderen runterziehe, durch Unfreundlichkeit, durch dauernde Kritik, das erfreut nicht, das zerstört. Deshalb begegne deinem Mitmenschen in Liebe und Freundlichkeit, damit die Mitmenschen die Liebe Jesu in dir sehen. Und dann sage ihnen ein auferbauendes Wort des Evangeliums, damit sie erfahren, wie sie gerettet werden können. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz, eine gute Botschaft stärkt das Gebein. Vers 31. Das Ohr, das da hört auf heilsame Worte, beziehungsweise auf Zurechtweisung, wird unter den Weisen wohnen. Das Ohr, das hört auf heilsame Weisung, wird unter den Weisen wohnen. Hier geht es um den Menschen, der sich etwas sagen lässt. Und so gilt für uns, habe kein widerspenstiges und trotziges Herz, wenn du ermahnt wirst. Leider ist es oft so, dass viele Menschen, vielleicht gehören wir auch dazu, sich nicht gerne ermahnen lassen. Die stellen dann richtig auf Durchzug, verschließen ihr Herz. Ach, was kann der oder die mir schon sagen? die fromme Oma hier im Dorf oder wer auch immer. Und die sind dann so verstockt, dass es sehr, sehr schwierig ist. Aber selig der, der sich etwas sagen lässt. Öffne dein Herz und höre gut zu, wenn man dich korrigiert und vor allem, wenn man dir etwas vom Glauben weitergibt. Nimm die Bibel zur Hand und prüfe, ob die Ermahnung, die du vielleicht gerade bekommen hast, ob sie berechtigt ist. Und wenn dir klar wird, dass es so ist, dann kehre um vom falschen Weg. Das Ohr, das da hört auf heilsame Weisung, wird unter den Weisen wohnen. Und hier nun nochmal eine Bestärkung dessen in Vers 32. Wer die Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Wer aber auch zur Rechtweisung hört, erwirbt Verstand. Wenn die Zurechtweisung, die biblisch begründet ist, verworfen wird, dann ist einem solchen Menschen, der das tut, nicht zu helfen. Wer die biblisch begründete Zurechtweisung verwirft, dem ist nicht zu helfen. Er geht weiter auf seinem Weg ins Verderben. Er vergeudet sein Leben in der Gottesferne, in Stolz, Sucht und Verzweiflung. Ein Mensch ohne Gott geht einen schweren Weg, auch wenn er äußerlich zunächst gut oder harmlos erscheint, dieser Weg. Aber zur Stunde, die Gott festgesetzt hat, wird es ein böses Erwachen geben. Deshalb die Warnung, wer die Unterweisung verwirft, verachtet seine Seele. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Ja, und dann der letzte Vers für heute Morgen. Die Furcht des Herrn ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und bevor man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Habt ihr auch schon junge Menschen erlebt, die gesagt haben, wenn ich ins Berufsleben gehe, da will ich gleich der Chef sein. Ja, ich will sofort die Firma besitzen, will alles dirigieren. Aber liebe Freunde, sowas kann nur schief gehen. Ein Sprichwort, ich glaube, das ist aus der Welt, aber die haben ja auch manchmal gute Sprichwörter, nicht alle natürlich. Aber da heißt eines, eine Bibel habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber vielleicht steht es da auch, wer befehlen will, muss zuerst gehorchen lernen. Ja. Also wer befehlen will, muss zuerst gehorchen lernen. Nur dann kann er auch lernen, wie man richtig befiehlt und wie das auch bei dem, der gehorchen soll, ankommt. Man muss sich ja auch in die Rolle des Untergebenen versetzen können, wenn man über sie bestimmen will. Das Wort herrschen verwende ich jetzt mal nicht, ja, bestimmen will, als Chef. Ich habe übrigens auch einen Chef, ja. Bin auch angestellt bei einem Verein, da haben wir einen Vorsitzenden. Das ist mein Chef, manche denken immer, der Gastmann macht ja, was er will. Nein, ich habe auch einen Chef und das ist auch gut so. Und mein größter Chef, wenn ich es mal so sagen darf, ist ja unser Herr. Aber ich habe auch auf Erden einen menschlichen Chef. Also, wer befehlen will, muss zuerst gehorchen lernen. Gottes Wege sind Demutswege. Durch Tiefen läutert uns Gott, damit wir für seinen Dienst brauchbar werden. Deshalb nimm Demütigungen, und die tun manchmal schon weh, aber nimm das aus Gottes Hand an. Wenn man sagt, du, das hast aber heute nicht so gut gemacht. Arbeite daran, mach es besser. Ich höre das auch manchmal nach einer Predigt, frage ich manchmal Leute, gerade aus der Familie, ich sage jetzt nicht wen alles, war das heute einigermaßen brauchbar? Ich frage schon ganz vorsichtig. Und dann sagen sie, ja, das war gut, aber da und da und da, das war nicht so gut, hätte es nicht sagen sollen. Ja, auch wenn ich hier vielleicht was sage, was nicht immer so gut war, dann vergebt mir bitte. Also diese Kritik oder Demütigungen, da sollten wir eigentlich dankbar sein dafür und nicht damit hadern. Nimm Demütigungen dankbar aus Gottes Hand an und auch von Menschen, wenn sie wirklich begründete Kritik bringen. Dann soll es ja helfen. Man spricht auch von konstruktiver Kritik, aufbauender Kritik, nicht niederreißender. Niederreißende Kritik ist nicht so gut, aber die auferbauende Kritik. Ja, wenn du das annimmst, dann wirst du geistlich wachsen, wirst du reifen in der Furcht des Herrn und der Herr wird dich zu seiner Zeit in den passenden Dienst einsetzen oder in einem Dienst bestätigen. Du wirst dann noch mehr Kompetenz haben und geistlich gesehen Vollmacht im Dienst. Und so heißt es in Vers 33, wiederholst nochmal, die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott ist Zucht, die zur Weisheit führt. Und bevor man zu Ehren kommt, muss man Demut lernen. Soweit für heute das Wort Gottes. Ich möchte jetzt dazu Abend noch sagen und mit uns beten. Ihr dürft dazu gerne aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, du bist der allergrößte und einzige Gott und wir loben und preisen deinen Namen. Vor dir sind wir ja Staubkörner, praktisch wie nichts und trotzdem hast du uns wert geachtet und möchtest uns auch immer wieder in deine Erziehungsschule nehmen, dass wir wachsen dürfen im Glauben an Weisheit und Liebe und einmal bei dir sein dürfen. Danke, dass du uns ja diesen Weg gebahnt hast durch das Kreuz von Golgatha, wo dein Sohn sein Blut vergossen hat zur Erlösung unserer Sünden. Dafür rühmen und preisen wir auch heute deinen heiligen Namen und geben dir alle Ehre. Amen.